Guten Morgen. Wohin geht dein Lebensweg, wenn sich nichts ändert? Und wohin sollte er eigentlich gehen? Das sind zwei von mehreren Fragen, die uns die Psalmen beantworten wollen. Wir wollen uns heute mit Psalm 1 beschäftigen, als dem Psalm, der so den ganzen Psalter eröffnet und uns somit zeigt, worum es in dem Ganzen geht. Und dieser Psalm fängt eben an, uns diese beiden Fragen auch zu beantworten. Wo unser Lebensweg hingeht oder er eigentlich hingehen sollte. Ich lese uns diesen Psalm 1 vor. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Bevor wir uns diesen Text anschauen, bete ich nochmal. Vater, danke, dass du alles kennst, dass du auch unseren Weg kennst und dass du ja den besten Weg kennst, nämlich den Weg des Lebens. Da bitte ich dich jetzt, zeig du uns allen hier wirklich durch dein Wort ja, einfach diesen Lebensweg auf, das, was uns Leben gibt, und schenk auch, dass durch diese Predigt jetzt wir an diesem Lebensweg auch gehalten werden. Und nicht so schnell wieder von irgendwas abkommen. Oder dass doch auch der ein oder andere erst auf diesen Lebensweg kommt. Ich bitte dich, Vater, wirke du. Rede durch dein Wort. Dass dein Geist es benutzt, danke dir. Amen. Ich habe für mich diesen Psalm überschrieben, die zwei Wege und zwei Schicksale des einen Gerechten und der vielen Ungerechten. Die zwei Wege und zwei Schicksale des einen Gerechten und der vielen Ungerechten. Es geht nämlich zuerst in den ersten drei Versen um diesen einen Gerechten, dann geht es in Vers 4 und 5 um die vielen Ungerechten und in Vers 6 noch um die vielen Gerechten. Bevor wir uns das aber anschauen, will ich so zur Hinführung eine ganz kurze Einleitung zu dem Psalter geben. Also der Psalter meint ja die ganzen Psalmen zusammen, dieses Psalmbuch, der Psalter. Eine ganz kurze Einführung, dass wir den Kontext von Psalm 1 mehr verstehen. Weil die Psalmen, auch wenn es uns wahrscheinlich manchmal so vorkommt, und ich auch nicht auf jeden einzelnen Psalm die Antwort geben kann, sie sind trotzdem nicht irgendwie wild zusammengewürfelt, sondern die Psalmen haben einen bestimmten Aufbau mit einem bestimmten Thema, das uns auch eine bestimmte Aussage geben soll. Man hat nicht einfach nur 150 Psalmen gehabt und die irgendwie halt in eine Reihenfolge gebracht, wie man halt gerade die verschiedenen Blätter vielleicht rausgezogen hat, sondern die sind ganz bewusst angeordnet worden. Und vielleicht manche Psalmen dann auch extra dafür geschrieben worden. Vielleicht wirklich auch unser Psalm 1. Wen das ein bisschen ausführlich interessiert, ich habe mal eine Buchzusammenfassung in der Bibelstunde darüber gemacht und das Ganze auch an dem vierten Psalmbuch gezeigt, wie das alles zusammenhängt. Kann man sich da gern nachhören. Nur noch mal ganz kurz so zur Erinnerung, um was es in dem ganzen Psalter geht. Nämlich das Hauptthema ist die Königsherrschaft Gottes und seines Messias und wie sich das Ganze auf unsere Welt hier auswirkt, dass Gott König ist. Diese Königsherrschaft von Gott, die zeigt sich in den Psalmen besonders von einem Ort aus, von Zion. Und das meint nicht einfach nur diesen Teil in Jerusalem, sondern steht allgemeiner für die Gegenwart Gottes in seinem Volk. Und diese Gegenwart oder diese Herrschaft, die konzentriert sich vor allem auf eine Person in den Psalmen. Und das ist der Messias, der uns hier vorgestellt wird. Er ist dieser König. Aber er wird manchmal gar nicht so königlich beschrieben, sondern es wird auch hier von seinen Leiden geredet. Also auch dem Weg, wie er zu dieser Königsherrschaft kommt, zu dieser Erhöhung, nämlich über die Erniedrigung. Und die Auswirkungen dieser Königsherrschaft Gottes sind, dass sich manche Menschen darunter beugen und andere aber auch nicht. Ja, deswegen gibt es diese zwei Wege, den Weg der Gerechten und den Weg der Gottlosen. Diese Gottlosen verfolgen oftmals die Gerechten oder machen denen das Leben schwer. Deswegen suchen die Zuflucht bei Gott und loben ihn dann für die erfahrene Hilfe. Das sind so ganz grob zusammengefasst die Themen, um die es in den Psalmen viel geht. Um uns das alles zu zeigen, in den Psalmen hat der Psalter einen Anfang und ein Ende. Also so ein Eingangstor, durch das man reingeht und an dem man erklärt bekommt, wie man jetzt den Psalter richtig beten und auch studieren soll. Und dann aber auch ein Ausgang, der uns dann zeigt, mit dem allem, was ich jetzt gehört habe, wie soll ich jetzt richtig leben? Nämlich wird uns in diesem Ausgangstor in Psalm 146 bis Psalm 150 wird uns gesagt, damit, was wir gehört haben, sollen wir in Anbetung Gottes leben, weil er wirklich der König über alles ist. Psalm 1 und Psalm 2 beschreiben dieses Eingangstor. Das wird daran deutlich, dass diese Psalmen einfach so dastehen, ohne eine Überschrift, auch ohne dass ein Autor genannt wird. Obwohl in dem ersten Psalmbuch, bis auf zwei Ausnahmen, steht jeder Psalm mit Autorenangabe und so einer Überschrift da. Und auch diese zwei Ausnahmen, die haben eine bestimmte Begründung. Das heißt, Psalm 1 und Psalm 2, die stechen da deutlich raus. Und das eigentlich, obwohl wir aus Apostelgeschichte 4, Vers 25 eigentlich wissen, dass Psalm 2 von David geschrieben wurde. Aber hier in dem Psalm wird das uns gar nicht genannt. Ja, das steht mit Absicht hier nicht drin. Das soll uns nämlich einmal deutlich machen, ganz am Anfang wird kein Autor genannt, denn Gott ist der Autor von den ganzen Psalmen, auch wenn natürlich Menschen das geschrieben haben. Aber sie sind nicht die eigentlichen Autoren, sondern Gott. Aber es soll uns auch dieses andere deutlich machen, dass es eben als, ja, dass diese beiden Psalme generell wie so eine Überschrift stehen sollen, nämlich wie diese Eingangspsalmen. Und dass es auch beide Psalmen zusammen sind und uns zusammen diese Botschaft geben wollen, das macht auch ihr Inhalt klar. Ich lese uns nochmal den ersten Vers von Psalm 1. Und dann lese ich uns was aus Psalm 2, dann könnt ihr mal hören, ob euch da was Gemeinsames auffällt. Psalm 1 fängt an, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Jetzt schaut mal, wie endet Psalm 2. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Der Psalm 1 beginnt mit glücklich und Psalm 2 endet mit glücklich. Das heißt, wer glücklich zu schätzen ist, Das bildet die Klammer um diese beiden Psalmen. Sie zusammen zeigen uns also genau das und geben uns so eine Richtung auf, wie man jetzt auch den ganzen Psalter lesen soll und um was es da drin geht. Nämlich unter anderem darum, wer ist glücklich? Wer kann sich wirklich glücklich schätzen? Schauen wir uns also das an und gehen in diesen ersten Teil rein, die ersten drei Verse, der eine Gerechte. Ich lese uns nochmal. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. So Psalm 1 und somit auch der ganze Psalter beginnt also mit diesem einen Wort, glücklich. Wollen wir das nicht alle sein? Glücklich, wirklich zufrieden? Das ist doch eigentlich, wenn wir es mal so überlegen, unser tiefster Wunsch. Einfach nur vollkommen glücklich und zufrieden zu sein. Da, irgendwie bei allem, was wir tun, gucken wir doch danach. Ja, das ist doch eigentlich so ein bisschen unser Lebenssinn. Da streben wir, arbeiten unser ganzes Leben dafür. Diese Suche verbindet eigentlich uns Menschen alle zusammen. Die Suche nach Glückseligkeit, nach Zufriedenheit, nach Glück. Dass es uns gut geht. Bei den einzelnen Menschen sieht es dann die Umsetzung völlig anders aus. Ja, für die ist dann Zufriedenheit Glück, wenn sie irgendwo völlige Ruhe haben und keinen Stress, gar nichts. Andere, die brauchen voll das Abenteuer, dann sind sie glücklich, voll das Adrenalin und das Herz pumpt, fast schon, dass man Panik hat vor lauter Adrenalin. Manche brauchen auch das. Die einen, die suchen das dann im Erfolg, dass man im Vordergrund steht. Klar, andere, die suchen das in Gott oder in anderen Dingen. Sieht völlig anders aus, sieht völlig unterschiedlich bei verschiedenen Leuten aus. Aber jetzt, was sagt uns Gott in seinem Wort? Wie definiert er dieses Glück, diese Zufriedenheit und wie kann man sie bekommen? Vers 1 sagt uns drei Dinge dazu, die man vermeiden sollte. Ja, Vers 1 sagt uns also, also, wenn du das schon mal nicht machst, dann hast du schon mal gute Chancen, glücklich zu werden. Und zwar sagt es erstens, folge nicht dem Rat der Gottlosen. Ja, das heißt, lass dich nicht vom Denken von gottlosen Menschen oder dein Denken von gottlosen Menschen bestimmen. Hör nicht auf ihren Rat, der eben ohne Gott oder der gegen Gott ist. Solche Dinge mach nicht. Dann sagt es zweitens, betrete nicht den Weg der Sünder. Das ist eigentlich eine Steigerung von dem ersten, weil wer schon wie ein Gottloser denkt, der wird auch bald wie ein Gottloser handeln. Und deswegen geht er dann auf den Wegen der Sünder. Das soll man also auch nicht tun. Und das dritte, setz dich nicht in den Kreis der Spötter. Ja, das heißt, hab keine Gemeinschaft mit gottlos denkenden Sündern, weil, oder ja, an sich, egal worüber die spotten, habt es nicht. Ob die jetzt über Gott spotten oder über andere lästern, setz dich da nicht dazu, mach da nicht mit. Halt dich davon fern, von diesen Dingen, wenn du glücklich sein willst. Aber jetzt will ich dich mal was fragen. Frag dich doch mal ehrlich, wirst du immer glücklich sein, wenn du nicht mehr überall mitmachst? Wirst du immer glücklich sein? Wird dann alles toll sein? Wird es dir so richtig gut gehen? Also, wenn du zum Beispiel nicht mehr auf den Rat von anderen hörst, sondern auf einmal auf Gottes Rat hörst, werden die Leute das toll finden, wenn du ihren Ratschlag verwirfst? Oder wenn du nicht mehr überall mitmachst, mit der Begründung, nee, das ist Sünde, das gefällt Gott nicht. Meinst du, die Leute geben dir noch Applaus dabei? Oder wenn du vielleicht mit ein paar zusammenstehst und auf einmal nicht mehr mitlästerst, meinst du, die Leute werden dich noch so cool finden und noch immer dein Freund sein wollen? Werden die nicht viel mehr vielleicht dann über dich lästern? Ich meine, es gibt bestimmt manche Situationen, wo solche Dinge gut ankommen, wenn man diese Dinge nicht mehr macht. Gibt es, aber ich denke, wenn wir noch mal realistisch sind, dann wird es oft nicht so sein, oder? Dann ist man oft auf einmal selber dieser Außenseiter. Aber Gott sagt, mach das und du bist glücklich. Von welchem Glück ist hier also die Rede? Der Herr Jesus selber sagt uns was dazu, denn er hat seine Verkündigung genauso begonnen. Und zwar schauen wir mal in die Bergpredigt rein. Ja, so als die große Predigt Jesu, die uns ja viel am Stück überliefert wurde, was er denn so gepredigt hat, eigentlich so eine, ja, ein bisschen wie eine Zusammenfassung auch von seiner Lehre, nämlich in Matthäus 5. Ziemlich am Anfang vom Neuen Testament, wie Jesus ja, gepredigt hat, wie er begonnen hat. Matthäus 5 in der Bergpredigt. Ich lese uns Vers 2 bis Vers 4. Und er, das ist Jesus, er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig, Punkt, Punkt, Punkt und so weiter. Dann listet er 8 Dinge auf. Wer ist glückselig? Wer ist glücklich? Wer darf sagen, dass er wirklich glücklich ist? Jesus hat also, genauso wie Psalm 1, einen ganz anderen Maßstab von Glück und Zufriedenheit, wie wir ihn hier aus unserer Welt kennen. Weil, schaut mal, er sagt hier letztlich, wer vor Gott nichts vorzuweisen hat und geistlich eigentlich völlig bankrott ist, also arm im geistlichen Sinne, wer geistlich völlig bankrott ist, der darf sich glücklich schätzen. Und dann sagt er noch weiter, wer über diese Verlorenheit sogar noch traurig ist, der darf wirklich auch glücklich sein. Das hört sich irgendwie fast wie ein Widerspruch an, gell? Sei traurig, um glücklich zu sein. Aber jetzt gucken wir, was er sogar noch, wie er endet in Vers 10. Ich lese uns noch einige weitere Seligpreisung, Glücklichpreisung auf, vor. Vers 10. Glücklich die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wer sogar leidet unter Verfolgung, weil es ihm um die Gerechtigkeit Gottes geht, der darf glücklich sein, sagt Jesus. Er hatte wirklich, wie Psalm 1, da irgendwie einen ganz anderen Maßstab von glücklich sein und zufrieden sein. Denn wenn wir dieses Wort glücklich genauer uns anschauen, egal ob jetzt im Neuen oder auch im Alten Testament, dann kann man das ja, eigentlich mit vielen Worten umschreiben. Ja, das kann genauso meinen, gerettet sein. Oder selig sein. Freuen darf sich wer, Punkt, 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 sagt Jesus hier eigentlich. Oder gesegnet ist der, Punkt, Punkt, Punkt. Oder zu beneiden ist derjenige, der, Punkt, Punkt, Punkt. Denn hier sagt der Jesus eins, es geht immer um das Reich der Himmel, immer ums Himmelreich. Das ist der Maßstab Jesu und der Bibel für glücklich sein, wenn es um das Himmelreich geht, um das Reich Gottes, um das Eigentliche. Da richtet sich dann wirklich diese Zufriedenheit, dieses Glück daran aus? Warum ist jemand dann so glücklich, wenn er diese Dinge hat und dafür vielleicht sogar Nachteile hier in der Welt erlebt, wie Trauer oder Verfolgung oder so? Warum ist denn jemand wirklich glücklich? Wenn wir uns die ganzen anderen Bibelstellen oder Stellen in den Psalmen nur anschauen, die um dieses Glücklichsein sich drehen, dann merkt man eigentlich so drei Dinge. Warum darf man dann wirklich glücklich sein? Nämlich erstens wurde einem die Schuld von Gott vergeben und man darf jetzt zu Gott gehören. Das ist ein großer Grund, den uns die Psalmen nennen, warum darf man glücklich sein. Ja, ihr müsst einfach nur alle Psalmen anschauen, die dieses Wort glücklich enthalten, dann findet man das raus. Das zweite ist, man kann dann glücklich sein, weil man dadurch Gott kennt und ihm vertraut und jetzt bei ihm auch seine Zuflucht finden kann. Und das dritte, weil man dann auf Gottes Wegen gehen darf und jetzt nicht mehr diese Sünden tun muss, sondern gerecht leben kann. Zumindest eine Ausrichtung dafür hat. Und das Ganze ist eine ganz andere Grundlage für unser Glück und unsere Zufriedenheit. Dann ist das Ganze nämlich in Gott begründet und nicht in uns selber oder in irgendwelchen anderen Umständen. Und somit hängt unser Glück nicht von anderen Dingen ab, sondern von dem Gott, der ewig ist und der sich nicht ändert. Das heißt, unsere Zufriedenheit muss sich nicht ändern. In 1. Timotheus 6, Vers 15 wird Gott als glückselig beschrieben. Also auch mit diesem Wort hier. Ja, Gott wird als der glückselige Gott beschrieben, als derjenige, der völlig zufrieden in sich selber ist. Und ich denke, wenn wir ehrlich zu uns sind, wir sind nicht immer zufrieden mit uns, oder? Aber Gott ist völlig zufrieden mit sich selber. Warum? Weil er perfekt ist. Es ging nicht besser. Und dann heißt es in diesem, oder wenn wir zu diesem Gott gehören, dann dürfen wir genauso glücklich sein, zufrieden. Nur mit einem Unterschied. Wir sind nicht glücklich oder zufrieden in uns selber, sondern in ihm. Das ist immer ein großer Unterschied. Aber wir dürfen dann so glückselig sein wie Gott selbst. Was braucht es da dazu? Wir haben uns in Psalm 1 den ersten Vers angeschaut. Der sagt uns, was wir dafür lassen sollen. Jetzt Vers 2 sagt uns im positiven Sinne, was soll man denn aber tun? Nicht nur, was man lassen soll. Ich lese uns. Also er sagt, glücklich der Mann, der nicht tut diese drei Dinge. Und jetzt Vers 2, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Wer also an Gottes Wort Lust hat, wer ständig darüber nachdenkt, ja, ist ja wirklich Tag und Nacht. Ja, also wer so ein Verlangen hat danach, der ist glücklich. Der ist gerettet, der ist zu beneiden, sagt uns hier Gott selber. Wer sich also so nach Gott sehnt, dass sich seine Gedanken ständig nur um das drehen, was Gott in seinem Wort sagt, der darf sich wirklich glücklich schätzen. Wenn wir dieses Wort hier für Sinnen, also für Nachsinnen, wenn wir uns das noch anschauen, das kann auch noch andere Dinge beschreiben in der hebräischen Sprache. Das kann zum Beispiel auch eine gurrende Taube oder das Gurren einer Taube kann es beschreiben, ja, die was haben will. Oder das kann das Knurren von einem Löwen beschreiben, dem man gerade seine Beute wegnehmen will. Und ich denke, der will die wirklich zurück. Ja, wenn man so über Gott nachdenkt, nachsinnt, ja, ist meine Frage, sehnst du dich so nach dem Wort Gottes wie ein Löwe, dem man das gerade noch wegnehmen will, seine Beute? Hast du so ein Verlangen nach Gott? Denn nur dann kannst du wirklich glücklich und zufrieden sein. Und dann kannst du auch im Sturm bestehen, standhaft, wie dieser Baum, der uns in Vers 3 beschrieben wird. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Dann wirst du nicht fruchtleer bleiben, so wie dieser Feigenbaum, den Jesus mal verflucht hat, weil er keine Frucht gebracht hat, ja, der für das Volk Israel steht, die Vorgaben zu Gott zu gehören, aber trotzdem so gelebt haben, wie es uns eigentlich Vers 1 sagt, dass man nicht leben soll. Wenn du also deine Lust an Gott hast, dann wird er dich wie mit einem Fluss versorgen, ist dieses Bild hier. Ja, dass man an vielen Wasserbächen dann gepflanzt ist. Da wird Gott einen mit viel Wasser versorgen. Ja, du wirst nicht vertrocknen. Selbst wenn du in der Wüste wohnst, wo nur Leute wie in Vers 1 beschrieben um dich herum wohnen. Du wirst nicht vertrocknen. Was ist dieser Fluss? Wenn wir einfach nur dieser logischen Struktur hier folgen, von Vers 2, dann wird klar, das ist das Wort Gottes. Ja, daher kommt deine Nahrung. Das ist die Quelle dieses Flusses. Ja, das Wort Gottes, sein Gesetz, das, was er sagt. Und das ernährt diesen Gerechten wie mit einem Fluss, der nie versiegt. In diesen ersten drei Versen wird uns also eine gerechte Person beschrieben, ganz unterschiedlich. Zuerst in Vers 1 negativ, wie sie nicht ist, dann in Vers 2 positiv, wie diese gerechte Person ist und in Vers 3 wird diese gerechte Person metaphorisch, bildlich beschrieben als das Resultat, das da davon kommt, von dem gerechten Leben, nämlich solch einer Person wird alles gelingen. Diese Person, diese Gerechte, lebt nicht gottlos, sondern liest fröhlich seine Bibel, einfach nur, weil er den Autor dieser Bibel liebt und ihn kennenlernen will. Nicht, weil er das muss oder so, sondern weil er es will, weil er seine Lust daran hat. Wenn du das hörst, wie geht's dir dabei? Jetzt sitzt du vielleicht da und hast eigentlich innerlich die ganze Zeit, wenn du nicht schon abgeschalten hast, hast du eigentlich innerlich die ganze Zeit gedacht, nee, nein. Ja, ich sehne mich ja vielleicht schon nach Gott. Ich will das ja wirklich. Ja? Aber ganz ehrlich, Tag und Nacht, so wie eine verdurstende Taube, mich danach sehnen, nein, das tue ich wirklich nicht. Und nein, so konsequent bin ich dem Weg der Sünde auch nicht aus dem Weg gegangen. Natürlich, ich hasse die Sünde, ich will sie auch nicht tun, aber ganz ehrlich, es ist doch auch nicht so, dass ich diesen Weg noch nie betreten hätte. Und leider bin ich auch schon oft falschem Rat gefolgt, der gegen Gottes Willen war. Stimmt also irgendwas mit mir als Christen nicht? Falls du gerade so gedacht hast, dann kann ich dir sagen, nee, es stimmt alles. Mit dir ist alles normal, zumindest alles menschlich normal. Weil dieser Text hier, der beschreibt zunächst mal nicht dich oder auch nicht mich. Diese ersten drei Verse beschreiben zuerst mal nicht uns. Um dich geht es erst ab Vers 4. Weil ist dir aufgefallen, dass dieser Text hier nur von einem Mann in der Einzahl redet? Und der bist nicht du, sondern wenn wir uns dann den Psalm 2, die jetzt zusammen diese Eingangsbotschaft bringen wollen, wenn wir uns den anschauen, dann wird klar, das ist der Herr Jesus. Jesus Christus ist dieser eine Gerechte, der Einzige, der jemals alles richtig gemacht hat. Und deswegen ist auch nur er wirklich glücklich in allem, weil er immer völlig zufrieden, glücklich. Bevor wir nochmal darauf eingehen, lass uns zuerst mal noch dich und mich anschauen. Um uns geht es nämlich doch auch in Vers 4 und 5, nämlich wo es um die vielen Ungerechten geht. Ich lese uns mal vor, was so über uns geschrieben ist. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Es beginnt mit nicht. Nicht so die Gottlosen, also im Kontrast zu den ersten drei Versen, sie werden nicht wirklich glücklich sein. Sie sind nicht zu beneiden. Da werden uns auch wieder drei Gründe genannt. Warum nicht? Erstens sind Gottlose wie Spreu, die der Wind verweht. Also wie diese leichte Hülse vom Getreide nach dem Dreschen, der leiseste Windhauch weht die weg und die waren nie mehr gesehen. Zweitens bestehen Gottlose in Gottes Gericht nicht. Und drittens können sie auch nicht in der Gemeinde sein. In der Gemeinde, im Volk Gottes. Alles Gründe, dass man wirklich nicht glücklich sein kann, weil man dann eben nicht gerettet ist und auch nicht zu beneiden ist. Aber auch hier will ich dich wieder fragen, wie viele Menschen, die nicht mit Gott leben, wie viele Gottlose kennst du, die oder denen so dreckig geht, wie hier beschrieben, und die deswegen total unglücklich sind? Vielleicht ein paar, oder? Vielleicht ein paar, denen es wirklich nicht gut geht. Aber wie viele Gottlose kennst du, denen es wirklich gut zu gehen scheint? Auch wenn sie ohne Gott leben. Gott los. Von Gott losgelöst. Also zumindest meinen sie das. Wie viele kennst du da, denen es wirklich gut zu gehen scheint? Ich schätze mal mehr, oder? Kennt man doch einige, denen es so gut zu gehen scheint. Die glücklich sind. Täuscht sich also Gottes Wort hier wieder? Natürlich täuscht sich Gottes Wort nicht. Es kommt ja von dem allwissenden Gott. In Vers 1 haben wir das ja auch schon gesehen, dass sich Gottes Wort nicht täuscht. Doch auch wenn jetzt schon Gottes Gericht über diese Welt hier teilweise ergeht, wie es uns Römer 1, Vers 18 sagt, dann haben wir es trotzdem noch nicht mit dem Endgericht zu tun, sondern es ist immer noch eine Gnadenzeit, die uns Gott hier gibt. Beim Endgericht, wenn das mal kommt, dann wird all das hier eintreffen, was hier geschrieben steht. Und zwar in einer viel umfassenderen Form und auch endgültig wird das alles eintreffen. Und dann wird nicht nur ein bisschen Wind sein, sondern dann wird wirklich Sturm sein. Ein Sturm, der Gottlose dann in die Hölle fegt. Ja. Psalm 2, Vers 9 sagt uns so ein bisschen was darüber. Wenn über Jesus geschrieben steht, mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Heißt dieses Gericht. Aber auch jetzt schon, selbst wenn das noch nicht ist, jetzt schon weht auch ein Wind von Gott, der uns zur Buße ruft, zur Umkehr. Kehrt um zu mir. Irgendwelche Schwierigkeiten in dieser Welt, sei es Corona, sei es irgendwelche andere Crashs, die können solche Umkehrrufe von Gott sein, die uns unsere Schwachheit aufzeigen, dass wir wirklich wie so eine leichte Spreu sind, die jeder kleine Wind wegträgt. Aber endgültig wird es sich dann wirklich erst im jüngsten Gericht zeigen, wenn dann diese Welt vergeht und die Spreu wirklich auf ewig verbrannt wird. Und trotzdem, selbst hier in diesen Versen haben wir was von der Gemeinde der Gerechten gelesen. Also von vielen Gerechten. Und jetzt genauso noch in Vers 6 geht es auch um die Gerechten in der Mehrzahl. Lasst uns also noch diesen letzten Teil anschauen, nämlich Vers 6, die vielen Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Ja, es gibt nicht nur diesen einen Gerechten, sagt Psalm 1, sondern es gibt auch die vielen Gerechten, die sich dann genauso glücklich schätzen dürfen wie dieser eine Gerechte. Wie geht es? Wie kann man zu dieser ersten Gruppe dazugehören, obwohl wir ja eigentlich von Geburt an zu dieser zweiten Gruppe gehören? Wie funktioniert das? Ich will uns das mit Psalm 2, Vers 12 beantworten. Das ist ja auch diese Glücklichstelle. Die beschreibt uns das. Wie kommt es von dem einen Gerechten zu den vielen Gerechten? Ich lese uns jetzt aber den ganzen Vers vor, Psalm 2, Vers 12. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Dieser eine Gerechte, Jesus, er ist der Sohn Gottes, wird uns hier gesagt. Und er ist der Richter, der Herr über alles. Ja? Bei der auch zürnt als Richter, der Zorn hat über falsche Wege. Das ist Jesus. Aber was sagt hier der Vers? Wer darf glücklich sein? Alle, die sich bei ihm bergen. Und davor hieß es noch, die ihn küssen, ja, die seine Füße küssen, sich unter seine Herrschaft sich unterordnen. Wer bei ihm Schutz sucht vor dem Gericht Gottes, der ist glücklich, der ist gerettet, der ist zu beneiden. Dem wurden nämlich die Sünden vergeben. Und der gehört zu Gott und Gott kennt ihn. Aber alles nur durch ihn, durch den einen Gerechten. Nur durch ihn, wer sich bei ihm birgt. Und bergen müssen nur die sich irgendwo, die ein Problem haben. Wo irgendwas kommt, vor dem man sich verstecken muss. Und das ist das Gericht Gottes, das kommt. Aber wer sich bei ihm birgt, der darf genauso glücklich sein wie er, wie dieser eine Gerechte. Von uns aus gehören wir zur zweiten Gruppe, die verdammt ist und, wie es hier in Vers 6 heißt, deren Weg vergeht. Ja, nicht nur sie selber werden vergehen, sondern auch ihre Wege, ihre ganzen Taten, alles, was gottlos ist, wird einmal total vernichtet werden. Hat keinen Bestand. Aber was ist mit dem Weg der Gerechten? Hier heißt es, Gott kennt ihn. Und im biblischen Sprachgebrauch ist dieses Kennen, dass Gott darum weiß und es liebt. Er hat eine Beziehung dazu, er liebt es. Er freut sich an den Wegen von seinen Kindern, an den Wegen der Gerechten, freut er sich. Warum? Weil sie eben nicht mehr so leben wie Vers 4 und 5, sondern so wie Vers 1 und 3. Darüber freut sich Gott. Und selbst da, wo sie versagen, weil sie das ja wirklich nicht immer tun, wo wir versagen und doch eben anders leben, nicht so wie Vers 1 bis 3, sondern so wie Vers 4 bis 5 sagt, da haben wir die Vergebung durch das Blut Jesu, der extra auf Zion dafür geweiht wird, wie Psalm 2, Vers 6 sagt. Da haben wir die Vergebung. Da bergen wir uns bei ihm. Und auch deswegen freut sich Gott trotzdem darüber, weil wir Vergebung dafür haben. Was heißt es jetzt also konkret für uns? Dieser Psalm hier. Er zeigt uns zwei Wege auf und somit weist er uns auf ein paar Hauptthemen des gesamten Psalters hin und stellt uns eben vor diese Frage: Welchen Weg gehst du? Welchen von diesen beiden Wegen gehst du? Von Geburt an gehen wir Menschen immer auf den gottlosen Weg, weil wir Sünder sind. Und es führt uns ins Verderben, weil dann haben wir Gott als unseren Feind. Und damit können wir in seinem Volk, in seiner Gemeinde nicht bestehen, sagt uns Psalm 1. Wenn du also hier bist, aber noch kein Gerechter durch Christus bist, will ich dir eins sagen: Schön, dass du da bist. Freut mich. Gut, dass du vom Evangelium hörst, von dieser guten Nachricht, wie man von dem einen Weg auf den anderen kommen kann. Ist gut. Aber du kannst hier kein Mitglied werden. Ja, selbst wenn wir es erlauben würden, du würdest nicht zu Gott gehören. Nicht zu seiner wahren Gemeinde, zu seinem Volk. Warum? Weil Sünder in der Gemeinde der Gerechten nicht bestehen können, sagt Vers 5. Und selbst wenn du schon jahrelang hier Mitglied bist, obwohl du unecht bist, du kannst langfristig nicht hier bestehen, sagt uns sein Wort hier. Nicht, weil wir irgendwas gegen dich hätten, wirklich nicht, aber weil es Gottes heilige Gemeinde ist. Gottes heiliger Ort, sein Volk. Ich will nicht, dass du gehst, nicht, dass mich da jetzt jemand falsch versteht, aber dass du Buße tust, dass du zu ihm umkehrst. Das ist, wozu Gott uns das hier sagt, wozu er uns hier auffordert. Nicht, um uns abzuschrecken, sondern zu sagen, kehr um auf den anderen Weg. Beuge dich bei meinem Sohn. Beuge dich unter meinen Sohn und berge dich bei meinem Sohn. So. Kehr von diesem gottlosen Weg um und ordne dich ihm unter. Er ist dein Gott. Aber auch allen Gerechten hier will ich von diesem Psalm her sagen, seid nicht stolz darauf, dass ihr Gerechte seid, weil das ist nicht euer Verdienst. Ja, das ist Jesu Verdienst. Sonst beruht eure Zufriedenheit nämlich wieder auf euch selber, ob ihr denn gerecht seid oder nicht, und ist wieder von euch abhängig und ist deswegen nicht von Dauer. Ja, denn nur durch Christus darfst du auf diesen ersten Weg gehen und bist deswegen glücklich, nur durch ihn. Denn er hat alles für dich gemacht, dass er dich für gerecht erklären kann. Selbst wenn du es von dir aus nicht bist, aber er erklärt dich für gerecht, nimmt dich in seine Familie auf, obwohl du nicht besser bist wie jeder andere Gottlose auch. Und deswegen, lasst uns ihn dafür loben, für das, was er tut. Lasst uns ihn dafür preisen, für das, dass wir glücklich sein dürfen. Lasst uns diese Freude zum Anlass nehmen, ihn daraus zu loben. Und dann leb auch ganz konkret danach, was er sagt. Weil wenn du in Christus bist, dann gilt dir auch Vers 1 bis 3. Ich habe vorhin gesagt, zunächst gilt es uns nicht. Ja, zunächst beschreibt es allein Jesus, weil nur er so gelebt hat. Aber wenn du in Christus bist, dann soll es dir genauso gelten. Dann leb danach. Ja, entscheid quasi nichts mehr ohne Gott, ohne der Ausrichtung auf sein Wort. Und dann geh auch nicht den gottlosen Weg, sondern freue dich an gerechten Dingen. Und lästere und spotte nicht mehr über andere, sondern red doch viel mehr über den wahren Gott. Aber das geht nur, wenn du deine Lust an Gott hast. Ja? Wenn du von seinem Wort erfüllt bist, nur dann geht es. Ja, nur wer mit Sehnsucht nach Gott, wer das hat, der kann wirklich glücklich sein. Weil allein Gott ist ja ewig. Das heißt, Gott vergeht niemals. Das heißt, wenn unsere Sehnsucht nach Gott ist, ist unsere Sehnsucht nach etwas, was nie vergeht und was ewig groß ist, das heißt, nie langweilig wird. Weil er ist unendlich. Und somit kannst du wirklich glücklich sein. Alles andere hier, auch wenn es uns Freude macht, das wird irgendwann vergehen, weil es ist immer endlich. Und irgendwann wird es uns langweilig werden, die Sachen hier. Nicht so beim ewigen Gott, von dem wir immer mehr kennenlernen können. Und deswegen greif zu seinem Wort. Hab deine Lust daran. Lern ihn immer mehr kennen. Und dann tränkt er dich damit wie ein Fluss und versorgt dich und lässt an dir die schönsten Früchte reifen, wie es Vers 3 sagt. Wenn du das nicht tust, musst du automatisch den anderen Weg gehen. Wir werden davon geprägt und wir sind vielfach so. Deswegen ist es wichtig, auf Gott ausgerichtet zu sein. Natürlich hier gemeinsam in der Gemeinde, aber auch jeder für sich persönlich, wenn man die Möglichkeit hat, zu Gottes Wort zu greifen, dass wir nicht den anderen Weg gehen. Weil das macht dieser Psalm deutlich. Wenn du den einen Weg nicht gehst, wirst du automatisch den anderen gehen. Wir haben also von zwei Wegen gehört. Und diese zwei Wege hat Jesus auch in seiner Bergpredigt beschrieben und hat damit seine Bergpredigt, die er mit den Worten "Glücklich ist derjenige" begonnen hat, endet er seine Bergpredigt auch mit diesen zwei Wegen. Und damit will ich abschließen die Predigt, nämlich mit Matthäus 7, Vers 27, 24 bis 27. Matthäus 7, Vers 24 bis 27, wie Jesus seine Bergpredigt abschließt. Jeder nun, der meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel herab, die Ströme kamen, die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus, aber es fiel nicht ein. Denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus und es fiel. Und sein Fall war groß. Amen.